Folge des Podcasts der Narrenzunft Wülflingen. Heute als Thema Narrentreffen in Wülflingen, der Narrenbrunnen der Zunft sowie auch die Zunftstube. Ein recht herzlicher Gruß an dich, lieber Siegfried, dass du heute Zeit hast und uns da zur Verfügung stehst, weil mitunter eigentlich alles so in deine Zeit, wo du ja aktiv warst, reingeflossen ist, was wir heute ein bisschen besprechen möchten. Kurz zu dir selber. 1975 bist du in Zunftrat reingekommen. Von 76 bis 78 hast du das Amt des Schriftführers ausgeführt. Von 78 bis 83 warst du Kassier. Und dann von 83 bis 1996 warst du Zunftmeister. Eine wahnsinnige Laufbahn, muss man sagen. Und richtig toll, dass es so Leute gibt, die sich über so eine lange Zeit engagieren in der Narrenzunft. Und deshalb bist du dann auch in der 73. Jahreshauptversammlung von der Narrenzunft dann auch zum Ehrenzunftmeister verdienterweise ernannt worden. Schön, dass du da bist. Siegfried, eines deiner Herzensprojekte während deiner Zeit als Zunftmeister war ja unter anderem der Bau des Narrenbrunnen. Mhm. Wie kam denn da die Idee dazu, das überhaupt zu machen?
Also mit dem Gedanken, einen Narrenbrunnen zu bauen, beschäftigte sich der Narrenrat seit Mitte 1985.
Hui, okay.
Weil wir wollten einfach wieder einen repräsentativen Brunnen im Dorf haben, weil außer dem Brunnen an der Kirche gab es keinen mehr. Nur das Problem war, erstens, wir hatten keinen Platz dafür und zweitens, was am wichtigsten war, auch wenig Geld. Aber die Planung hatten wir schon im Kopf. Durch das, dass dann die Gemeinde die Honor-Filiale gekauft hat und das angrenzende Gebäude Seemann und das abgebrochen hat, konnten wir diesen Platz von der Gemeinde, wo jetzt der Narrenbrunnen steht, bekommen. Das war der erste Punkt, wo die Platzfrage gelöst war. Mhm. Der zweite Punkt, was natürlich noch ganz wichtig war, sind die Finanzen, wenn man sowas bauen will. Und durch das, dass 1990 war ja das Narrentreffen, das finanziell sehr erfolgreich war, das gab uns die Basis, dann mit der Planung weiter fortzuschreiten. Weil wir hatten uns dann als Ziel gesetzt, dass dieser Brunnen 1995 bei der 900-Jahr-Feier fertig ist. Und es ist ja von 1990 bis 1995 eine sehr lange Zeit, aber es war auch mit sehr intensiven Planungen und vor allen Dingen Abklären, wie wird es gebaut, wie macht man, was kostet es, sehr wichtig. Weil, und da hat uns der Architekt Alfred Zeiss sehr stark unterstützt, also mit der Planung Platz und das alles. Und vor allen Dingen auch, wer macht die Figuren, wie machen. Und da haben wir zum ersten Mal einen ersten Schreck bekommen, wo wir die ersten Kostenvoranschläge gesehen haben. Das war weit über unser Limit hinaus. Aber wir hatten dann weiter immer wieder gesucht, wo ein Künstler ist. Und wir haben dann das Glück gehabt, dass wir in Speichingen den Frieder Preis kennengelernt haben. Das war damals auch noch ein junger Künstler, der uns hier ein Angebot gemacht hat, die Figuren zu erstellen, so wie sie jetzt am Narrenbrunnen stehen. Und dann konnten wir sagen, okay, jetzt beginnen wir mit dem Bau, wobei uns ganz klar war, wir können das nur durchziehen und fertig machen, wenn wir sehr, sehr viel Eigenleistungen machen. Mhm. Und das war so der Beginn und das ging dann 1992, ging mir dann in die entscheidende Phase des Baus.
Wie du sagst, für Zunft ist das ja ein Riesending, was das Finanzielle ja angeht. Und wie du ja sagst, Eigenleistung war natürlich an der Tagesordnung oder musste natürlich gemacht werden. Was hatten die Zunft selber machen können oder was hat die Zunft selber gemacht an dem Platz?
Wir haben Hausanlage
Der Platz wahrscheinlich vorne dran.
Die Herrichtung des Platzes, Pflasterung, der Brunnen selber, die Gestaltung, also der Aufbau des Brunnens, das alles haben wir selber gemacht. Mhm. Wir haben natürlich auch Firmen dazu gebraucht. Und das muss man auch sagen, die haben uns sehr, sehr unterstützt. Manche Firmen haben gar nichts verlangt. Manche haben dann nur quasi die Selbstkosten, uns abgerechnet.
Boah, das ist natürlich klasse.
Ja. Und dann haben wir noch einen kleinen Zuschuss von der Gemeinde bekommen.
Okay.
Aber der Großteil wurde finanziell von der Nahen Zunft gestemmt.
Was für eine Zahl, sag ich mal, hat sich das alles dreht dann?
Also ich kann jetzt vielleicht sagen, die Summe der Figuren,
ja,
die lagen bei 35.000 D-Mark.
Okay. Muss man als Verein erstmal haben und zur Verfügung
haben. Ja, wie gesagt, die Basis war damals das wirklich sehr finanziell erfolgreiche Nahtreffen 1990. Und dann sind natürlich, also es durfte, ich habe die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, aber wir durften dann schon so bei 50.000, 60.000 D-Mark
insgesamt
gelegen haben.
Aber ich denke mal, der Narrenbrunnen kann sich sehen lassen und das ist ein toller Platz im Ort, egal wo man herkommt eigentlich. Fährt man ja drauf zu, sag ich mal, oder läuft man drauf zu und repräsentiert natürlich die Zunft durch die drei Figuren, die man ja draufstehen haben, mit dem Schellner, mit dem Teufel und mit dem Strohbär. Natürlich wunderbar.
Ja, es ist klar und es war natürlich auch für den Künstler eine Herausforderung, weil ich kann mich erinnern, wir mussten dann dem Künstler in Speichingen der Schellner, also in der Puppe, der Schellner, Teufel und Strohbär alle Figuren aufbauen, so wie sie in echt waren, dass er sie also nicht nur vom Bild her kennt, sondern wirklich so wie
dreidimensional,
wie sie da stehen.
Ja. Ja. Ja, und ich denke mal, für so einen, wie du ja vorher gesagt hast, einen jungen Künstler, war das dann, glaube ich, auch nochmal eine Herausforderung oder auch vielleicht auch ein Anreiz, sowas da noch machen zu dürfen. Ich glaube, ist auch nicht selbstverständlich, weil das sind ja, glaube ich, Bronzefiguren, gell? Kann man, glaube ich, oder sieht man jetzt auch nicht mehr so häufig, dass es sowas gibt. Und ist natürlich dann auch toll, dass der das gemacht hat als junger Künstler.
Und ich glaub, ja, und das ist, wie gesagt, es hat sich dann natürlich auch, er hat auch seine Zeit gebraucht und hat sich dann hingezogen, die Eröffnung, dann die Fertigstellung bis im Frühjahr 1995. Da war ja dann auch die Einweihung.
Genau, und du hast schon gesagt, im Frühjahr 1995, da war ja nicht bloß die Eröffnung, sondern da war ja auch noch ein bisschen ein anderes Fest in Wilflingen, nämlich die 900-Jahr-Feier. In dem Jahr, ich glaube auch, da hat man auch ein bisschen so hinwollen, gell, mit der Eröffnung, in dem Rahmen ein bisschen, oder?
Ja, wir wollten natürlich, dass der Nahtreffen fertig ist, wenn der große Festumzug ist, wenn die vielen, vielen Leute durften den ja sehen und da haben wir drauf bestanden. Und Anfangs Mai war dann ja die Einweihung des Brunnens. Er war also fertig, wo die offiziellen Feierlichkeiten zur 900-Jahr-Feier losgingen. Und die Einweihung war ein sehr schönes zweitägiges Fest, wobei als Erinnerung an diesen Tag ist das erste Wasser, das aus dem Brunnen gelaufen ist, war Wein.
Ui.
Und da haben wir also, ich glaube, 20 oder 30 Liter Wein sind aus dem Brunnen gelaufen und es hat allen sehr gut gefallen.
War dann auch zum Verzehr geeignet, oder?
Ja klar, für die anwesenden Gäste, wo da waren, konnten, bis es halt leer war, Wein holen und trinken, so viel sie wollten.
Das ist natürlich auch interessante Aktion, wo ich glaube jetzt auch nicht sofort drauf gekommen wäre, dass man das machen könnte, aber bietet sich natürlich an, wenn er noch unbenutzt ist, gell? Und das dann, dass man da so eine Leitung quasi reinlegen kann, dass da Wein rauskommt. Aber Und zwei Tage, was war da sonst noch geboten?
Bei wir haben ja ein Zelt aufgebaut auf dem Hohnerplatz, also auf dem jetzigen, da wo der Maibaum steht, oben auf dem Platz. Und mit Musik und Tanz und auch befreundete Zünfte waren da und es war ein schönes, schönes Fest. Mhm.
Zimtstube, wo wir auch heute hocken und den Podcast aufnehmen können, war auch eins deiner Projekte. Wie sind wir auf die Idee gekommen, dass man die Zimtstube so gestaltet oder dass man Zimtstube jetzt braucht?
Ja, das war genauso ähnlich wie mit dem Nadelnbrunnen. Wir haben einfach festgestellt, die Zunft hat ja keine Unterstellmöglichkeiten, keine Räume, um irgendwie was zu deponieren, zu archivieren, sondern jede Sitzung war im Gasthaus und hat ja früher immer jedes Jahr das Gasthaus gewechselt. Und wir hatten ja kein Freundlokal in dem Sinn wie ein anderer Freund, sondern jedes Jahr in einer anderen Gaststätte.
Ah, okay.
Und irgendwo haben wir einfach gemerkt, dann die Utensilien, die man hatte, der eine Schriftführer hat diese Unterlagen, der Zunftmeister hat diese Unterlagen und die irgendwie wieder zusammenzubringen, das war gar nicht einfach. Mhm. Und auch da wieder das Nadeltreffen 1980 war dann die Folge, auch da haben wir finanziell gut abgeschnitten, dass wir einfach überlegt haben, was können wir machen, wo bauen wir die Zunftstube hin. Das war uns schon ein Gedanke. Dann sind wir auf die Idee gekommen, auf der Rathausbühne könnte man das machen. Die Gemeinde war mit einverstanden. Und so ist dann das entstanden. Es war natürlich wirklich, die Bühne war in einem sehr, sehr desolaten Zustand. Mhm. Und wir haben dann auch fast nur mit Eigenleistung, und das haben wir wirklich dann alles selber finanziert, die Zunft, das gebaut und waren dann sehr, sehr froh. 1982 war dann da die Einweihung, dass wir dann das erstellt haben. Und ich glaube auch, dass die Generationen, die nach uns kamen, froh waren, dass wir das gebaut haben, und die haben sie dann, was ja sehr erfreulich war, noch weiter ausgebaut. Aber auch der Bau dieser Zunftstube hat uns wirklich finanziell die letzte Mark gekostet. Also wo das fertig war, hatten wir auch kein Geld mehr, aber haben dann wieder aufgebaut, vor allen Dingen auch durch die Veranstaltungen, die dann in der Halle waren, bunter Abend und so, das hat uns dann wieder aufgebessert.
Mhm. Also klar, die Leute sehen das jetzt nicht im Podcast selber, aber ist natürlich schon wahnsinnig toll, was da die Zunft in Eigenleistung hingestellt hat. Also wenn man jetzt die Balken sieht, das schön gestrichene, überall hängen Bilder oder Gastgeschenke, die es auf den verschiedenen Narrentreffen gegeben hat, und wie du sagst, eben einfach ein Ort, auf dem man dann zurückgreifen kann, was Sitzungen sind, Archiv der Narrenzunft, einfach alles an einer zentralen Stelle hat.
Ja, es war natürlich auch für uns wichtig, auch wenn man auch mal irgendwo, man ist nicht immer todernste Sitzungen, sondern man hat ja auch immer dann der etwas lustigere Rahmen, was ja auch dazu gehört. Und das konnte man hier halt dann machen. Und den Tisch, da wo wir heute sitzen, das war dann unser Meisterstück, das hat das letzte Geld gekostet, aber der musste her. Und man kann natürlich diese Projekte nur machen, wenn der Zusammenhalt im Narrenrat, wenn der da ist. Und der war bei der Zunftstube da und der war auch da dann beim Narrenbrunnen. Das war dann sehr wichtig.
Ganz klar, ich denke mal, so Projekte, so wirklich große Projekte, was das ja sind, steht und fällt einfach mit der Truppe, was da in der Zunft ist, sage ich mal. Und ich glaube, die Generation, die das gemacht hat, kann auch wirklich stolz drauf sein, was sie da geleistet hat. weil das sind Werke für die Ewigkeit eigentlich und man wird immer wieder auf die Person zurückkommen, die das Gleiche hat und sage, guck mal, was die gemacht haben. Und da ist auch die Zunft, glaube ich, auch richtig stolz drauf, dass die das oder dass man das so gemacht hat. Und wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt gehabt, oder auch du hast es schon ein paar Mal gesagt gehabt, waren ja auch schon einige Narrentreffe in Wülflingen angefangen. Das erste Narrentreffen war ja 1970 bei uns im Ort, nachdem die Zunft 1966 in die Vereinigung der Schwäbisch-Alemannischen Narrenzünfte aufgenommen worden ist. Dann sind noch Narrentreffe 1980, 90, 2000 und 2010, quasi immer im 10-Jahres-Rhythmus ja kommen. Du in deiner Zeit als Zunftrat und auch Zunftmeister waren ja zwei Narrentreffe in Wülflingen. Einmal das 1980 und 1990, aber selbstverständlich warst du ja auch an den anderen, die bisher bei uns stattgefunden haben, Vertreter. Wie muss man sich das jetzt eigentlich vorstellen? Oder der Ablauf einfach vom Sommernachtreffen von der Vergabe bis zum Abbau quasi vom Nachtreffen wieder. Ich denke mal, die Vergabe war wahrscheinlich wie heutzutage auch nur an der Hauptversammlung von der Vereinigung, ist die wahrscheinlich vergeben worden, oder? Und wie war dann der Ablauf?
Ja, ich will das nur ganz kurz, wenn ich das ausführlich machen würde, würde man eine Stunde brauchen.
Okay, dann nehmen wir die kurze Version.
Also es ist so, wie du gesagt hast, man muss einen Antrag stellen, Landschaft, dann Vereinigung. Wichtig dann natürlich abstimmen der Termin, vor allen Dingen im Umfeld, ob jetzt irgendwo wegen mir in Gosheim oder in Scherzinger ein Nachtreffen, weil das wäre ja für beide schlecht, wenn zur gleichen Zeit hier Nachtreffen wären.
Richtig. Ja.
Also das war der erste Punkt. Und dann ging es, wenn man den Zuschlag erhalten hat, dann ging es langsam zu für die Zunft, wie verteilt man, weil einer allein kann das nicht stemmen, weil das ist unwahrscheinlich viel zu machen, dann wurden halt Aufgaben verteilt, da ist für dies, der andere für jenes, da ist für Zeltbeschaffung zuständig, der andere ist für die Polizei, Verkehr, Werbung zuständig, Beispiel, der dritte ist für den Umzug, Aufstellung und das alles mögliche, einer muss dann, wichtig ist dann, Einladungen schreiben, wichtig, man braucht ein Zelt, Zeltplatz ist ja, war ja da, aber man braucht ein Zelt. Wer ist der billigste? Man braucht Bier. Man braucht Übernachtungen. Man muss die Zünfte einladen. Wie viel lädt man ein? Wichtig ist natürlich auch, dass man nur so viele einlädt, wie man einfach bewältigen kann. Weil es ist ja jeder, der auf einem Nahtreffen schon war, weiß, wenn ich 5000 Maskenträger habe, ich kann aber nur 3000 unterbringen in Zeit und Ding, da sind 2000 unzufrieden und das will man ja nicht.
Ja.
Also das dann auch alles abklären und so läuft es halt und immer wieder natürlich, da man das Feedback hat, dann die Sitzungen, wo jeder berichtet und dann man darüber diskutiert, wie machen wir es jetzt, wie ist das, wie ist jenes. Und das erfordert dann sehr, sehr viel Zeit, die vor allen Dingen Außenstehende überhaupt nicht sieht.
Ganz klar, ganz klar.
Weil man muss natürlich noch eins bedenken, auch bei dieser ganzen Planung, es ist Winter. Im Sommer kann man auch schlecht Wetter haben. Aber im Winter ist es halt, mit Schnee, mit allem Möglichen und das muss man auch alles bedenken.
Ganz klar, da kommen wir ja gerade zur Sache wie Heizung ja noch mit dazu, was ist für Wetter am Narrentreffen, das weiß man ja auch nicht. Muss man ja auch für alle Szenarien, sage ich mal, gewappnet sein. Wir haben ja zum Teil schon Narrentreffen gehabt, ich erinnere mich jetzt bloß ans Beispiel, glaube Schwenninger 2011 und Schönberg 2012, das war's schön, war wunderschönes Wetter, aber war richtig, richtig kalt. Ich glaube, minus 12 Grad oder noch kälter haben wir an den Nachmittag gekriegt. An das muss man natürlich auch denken. Dann aufpassen, dass uns nicht nur irgendwelche Sachen einfrieren, übertrieben gesagt. Ja. Und da denke ich schon, dass das ein wahnsinniger Aufwand ist. Und wie du ja sagst, immer wieder, da wird man wahrscheinlich in der Zeit auch von der Vergabe bis zum Nachtreffen öfter Sitzungen gehabt haben, denke ich mal, oder? Als jetzt normal, oder?
Ja, absolut. Sag ich einfach mal, im vierwöchigen Rhythmus, am Anfang später dann öfters, aber irgendwann muss man dann entscheiden und lang diskutieren, hilft dann nicht weiter. Und wichtig ist natürlich bei einem Nahtreffen, dass man der ganze Ort mitnimmt. Mhm. Die Freine, da man die Unterstützung von der Freine hat, da man die Unterstützung von der Bevölkerung hat, und die muss man natürlich auch informieren, und da muss ich also wirklich sagen, wir sind immer, das ist aber bei uns in Wilflingen ja üblich, dass hier die, einfach der Ort zusammenhält bei so großen Festen, wenn wirklich tolle Unterstützung gibt von der Bevölkerung.
Toll. Ja, auch da steht und fällt so ein Projekt mit denen Leuten. Ja.
Wobei es natürlich auch manchmal auch Diskussionen gehört, so oder so, und ja, irgendwo muss man sich dann aber entscheiden, und immer auch die, die vielleicht anderer Meinung waren, immer hin alle mitzogen. Hm. Das war ganz wichtig.
Ja. Aber ist natürlich auch wieder andersrum gesagt wichtig, dass die Diskussion stattfindet, gell? Weil jeder sieht es ein bisschen anders oder jeder hat noch ein bisschen eine andere Sichtweite auf die Lage, und vielleicht kommt man auf, durch so Sachen noch auf eine andere Idee oder andere Möglichkeit, was man da bestehen könnte, sage ich mal, oder was man da machen könnte. Und wann oder wie lange im Voraus wird denn so ein Nachtreffen vergeben? Oder was für einen Zeitraum spricht man da mit Vorbereitung?
Die Vergabe ist so zwei, drei Jahre. In der Landschaftsphase, wir waren ja immer so im 10er Rhythmus, also ja. 70, 80, 90, 2000, 2010, ja. Weil da war ja auch immer unsere runde Zahl, ja. 60, 70, 80, 90.
Ja, ja, genau, war, wie du ja sagst, war ja immer quasi jubiläär, da die Zunft ja 1930 gegründet wurde, hat sich das natürlich angeboten, immer in den Nullerjahre, sage ich mal, das Nachtreffen in Verbindung dann zu einem Jubiläum dann zu machen, ganz klar. Ja, jetzt haben wir ja gehört, die Nachtreffen, die in Wilflingen stattgefunden haben. Ich glaube, Anfang natürlich im ganz kleinen Rahmen, 1970, und dann ist es auch immer ein bisschen größer geworden. Man ist dann mal auf den Festplatz ja dann runter, ich glaube 90 und 2000. Und dann 2010 das große Nachtreffen, sage ich mal, jetzt schon fast großes Nachtreffen für Wilflingen auf jeden Fall, mit einem riesen Festzelt im Gewerbegebiet. Wie stehst du persönlich dem gegenüber, was die Entwicklung von der Nachtreffen ist? Also es mittlerweile ja immer größer, immer mehr Zünfte da. Wie du sagst, dann lädt man mehr Zünfte ein, als man Kapazität hat. Man sind wieder Leute ja, einfach da, die du nicht bedienen kannst. Und dann leidet auch zum Teil der Brauchtum drunter einfach. Oder die Wirtshäuser gibt es zum Teil ja auch weniger, und immer mehr ist so ein bisschen so die Party im Vordergrund, sage ich mal. Wie stehst du dem allem gegenüber?
Also ich stehe Nachtreffen an und für sich sehr positiv gegenüber, weil es ist einfach schön, gerade auch wenn die Landschaftstreffen sind, von anderen Zünften trifft man Narren, Gleichgesinnte, man versteht sich, man trifft sich irgendwo wieder, und es ist also irgendwo, werden hier Netzwerke aufgebaut, die über viele Jahre halten, die auch zu persönlichen Freundschaften führen, außerhalb der Fasnet. Und das finde ich an und für sich schön an diesen Narrentreffen. Die Entwicklung selber ist weiter größer, wie man so schön sagt. Die liegt natürlich auch in der Hand von der einzelnen Zünfte. Ich darf oder sollte natürlich auch noch so viele einladen, wie ich bewältigen kann. Das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. Es gibt doch nur Unzufriedenheit, wenn ein Narr kein Bier trinken kann oder kein Wurst essen, wenn er keinen Platz im Zelt hat. oder in der Halle.
Ja.
Und das liegt natürlich, wie gesagt, und das liegt auch an der Verantwortlichen von der Zünfte. Beispielsweise, ich kann jetzt nur aus meiner Zeit sprechen, wie es heute ist, da bin ich schon wieder sehr weiter weg, aber zum Brauchtum gehört einmal Brauchtum zum Ladertreffen, es gehört natürlich auch Feiern dazu. Das, beides gehört zusammen. Brauchtumsvorführung ohne Feiern ist nichts und Feiern nur ohne Brauchtum, wo der Weg vielleicht heute ein bisschen hingeht, ist auch nichts. Aber früher hat man halt, hat jede Zunft ihren Auftritt gehabt. Heute, wenn ich mir sagen lasse, dass man das im Block nimmt, dass alle nur Vertreter von der Zünfte auf die Bühne kommen und das im Gesamten, im Schnelldurchlauf vorgestellt wird, das gut ist, das bezweifle ich.
Ja, ich denke mal, da ist auch, was das Brauchtum angeht, weiß ich nicht, also ich merke zum Teil, dass einfach das Interesse von den Leuten zum Teil auch nicht mehr so da ist, glaube ich. Also wenn man jetzt auf einem Narrentreffen ist, dass es die Leute irgendwie zum Teil auch gar nicht mehr so interessiert, was die Zunft jetzt genau vom Brauchtum hat. Ja, das finde ich dann wieder schwierig, aber das ist dann auch wieder, dann glaube ich, auch zum Teil die Entwicklung der Zeit, wo man dann vielleicht auch aufpassen muss, dass es nicht völlig aus dem Ruder läuft, sage ich mal. Dass man trotzdem sagt, hey, wir haben den Brauchtum, den müssen wir pflegen und das sind die Wurzeln, sage ich mal, da kommen wir her und da müssen wir eigentlich auch wieder hin. Und wie du dann sagst, ob das dann richtig ist, alles en bloc im Schnelldurchlauf durchzumachen, ist auch die zweifelhaft, ob das der richtige Weg ist. Ja.
Also ja, aber wir kommen halt, wenn ich jetzt sehe, beispielsweise, wenn ich doch weiß, einen Bus voll 50 Leute fahren wir irgendwo hin, 10 dürfen auf die Bühne, sagen doch 40. Warum soll ich meine Maske mitnehmen? Warum soll ich mein Ding mitnehmen? Die kann ich ja daheim lassen. Da kann ich aber dann quasi bald einen Partybus laufen lassen zu dem Nachtreffen und sagen, da machen wir Party.
Ganz genau, das ist nämlich der Punkt, der mir auch wegen so am Herzen liegt, was Party angeht. Also zum Teil hat man ja bloß noch gefühlt Partyzelter auf so Nachtreffen. Und ja, so richtige Wirtshausphasen gar ein bisschen unter, wo, was ja mit, für mich mit das Schönste ist eigentlich an der Phase, die Wirtshausphasen. Einfach das Gemütliche beisammen sein und dann, wie du vorher gesagt hast, die Leute kennenlernen aus den verschiedenen Zünften, da spreche ich auch aus Erfahrung, das ist wunderbar. Ich habe die letzten Jahre so viele Leute kennenlernen dürfen, mit denen ich jetzt außerhalb von der Phase nicht so viel tolle Kontakt habe. Und auch Treffen macht und zusammen irgendwo hingeht. Und ja, das ist wie so eine zweite Familie einfach. Und das ist einfach auch wieder das Tolle an der Fasnet, dass man da so viele tolle Leute kennenlernen darf, wo sich dann so tolle Sachen draus entwickelt, finde ich. Also, das macht dann wieder richtig, richtig Spaß und da freut man sich dann jedes Jahr wieder drauf. Wenn man sie jetzt nicht unbedingt außerhalb von der Phase nicht trifft, dass man die Leute wieder sieht und wieder mit denen quatscht, weil das ist, als ob man sich erst wieder gestern gesehen hat, das letzte Mal. Und das ist einfach das Tolle an der Phase nicht, glaube ich. Und ja, was mich immer wieder dazu bewegt, dann wieder hinzugehen, sage ich mal, zu so Veranstaltungen.
Ja, das ist richtig. Ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ja. Also ich mir auch erst vor 2 Wochen wieder Besuch geht von meinem anderen Freund, den ich schon 2 Jahre jetzt nicht mehr gesehen, natürlich auch jetzt Corona-bedingt. Und man freut sich dann immer wieder, auch wenn man da sich privat trifft, man trifft sich privat bei Geburtstagen und. Mhm. Und das ist auch mit das Tolle.
Ja, ganz klar.
Nur, eins ist auch sicher, man darf die Nahler treffen, die Besuch der Nahler treffen. Eins, zwei ist okay, aber den Tourismus, Nadertreffen, ich sage, wir sind in einer Fasnetzeit auf 5 Nadertreffen quer, auf 6, das halte ich überzogen und das schadet dann auch der Fasnet.
Ganz klar. Ich glaube auch, die Leute sind dann irgendwann auch genug. Also die wollen auch gar nicht auf 5 Nadertreffen. Also die Zeit, auch ich selbst, ich persönlich, würde das nicht wollen. Also ich gehe lieber auch, wie wir es aktuell machen, und das finde ich ja ein guter Weg, auf 2 Narrentreffer eigentlich so im Jahr. Klar, kann vielleicht mal sein, es ist noch ein drittes, weil ein großes Narrentreffer ist von der VSRN, dann ist noch dort Landschaftstreffer und vielleicht noch im Nachbarort von Wilflingen ist noch irgendeins, dann sind es vielleicht mal nur 3 oder in einem Jahr sind es vielleicht mal bloß 1. Aber das ist natürlich ganz klar, das wird den Leuten mehr schaden. Auch der Zunft selber, ich glaube, weil dann kriegst du die Leute da gar nicht mehr so dazu, mit auf Narrentreffer zu gehen.
Wenn du jetzt so zurückguckst, hast du da ein Narrentreffer, wo bei dir wegen Favorit ist, wo ein bleibender Eindruck hinterlassen hat? Oder sagst du, das war einfach das Schönste?
Ja, ich kann sagen, es ist schwierig, aber ich. Von mir aus kann ich sagen, alle Narrentreffer waren schön. Es ist natürlich, was sicherlich bei mir oder bei vielen, die damals dabei waren, war das erste Narrentreffen in der Schweiz, in Willisau 1979. Das war, da waren wir das erste Mal in der Schweiz, dann für 2 Tage. Das war ein tolles Narrentreffen und ich glaube, das ist bei allen, die da dabei waren, in Erinnerung geblieben. Aber sonst, jede Narrentreffen war schön. Nur, man muss natürlich auch sagen, wenn du als Zunftmeister dabei bist, dann hast du einfach auch Verantwortung. Dann musst du gucken, dass alle wieder gesund nach Hause kommen, dass man alle wieder in den Bus kriegt und. Wo, wenn ich als einfacher Narr dabei bin, das juckt mich nicht so schlimm. Aber als Zunftmeister habe ich dann schon die Verantwortung.
Ganz, ganz klar, das glaube ich, da kann man es auch nicht, in Anführungszeichen, vielleicht gar nicht so genießen, vielleicht, wenn man als Zunftmeister, man denkt immer, hey Leute, oh, ich muss euch wieder alle zurückbringen und das ist da, da müssen wir hin, da müssen wir hin. Da haben es die Narren, sage ich mal, na klar, einfacher, gell? Die kommen zum Treffpunkt, da fährt man, dann hockt man im Bus rein, dann kommt man auf dem Narrentreffen an, geht raus am Samstag von mir aus, geht dann ins Hotel oder im Massequartier, tut da sein Zeug hin und dann wird gefeiert und am Sonntag fahren wir wieder heim. Was da aber immer alles dahinter steckt, das wissen die Leute ja oftmals gar nicht, ja, organisatorisch und dann auch, ja, auch Verantwortung einfach, wie du ja schon gesagt hast. Hast du denn sonst von den Wilflinger Narrentreffen irgendwie so einen Favorit?
Für mich war es, ich habe ja die ganzen Narrentreffen bewusst erlebt, ja. Das 70er im Wurststand, das 80er als Kassier, mhm. Da habe ich also relativ
wenig
mitbekommen, da die Festspieler war außerhalb im Bauwagen.
Ah, okay.
Und gut, man hat ein bisschen, aber nicht so viel mitbekommen, war aber sehr erfolgreich dieses Narrentreffen und da ist mir ein Ding in Erinnerung, so eine kleine Anekdote, wo das Narrentreffen, das ist ja, da war der Montag ja noch dabei.
Stimmt, ja.
Da, das ist super gelaufen und der Narrentreffer, der war froh und hat am Schluss dann schon abgebaut, alles. Ich bin allein in den Bauwagen geguckt und habe noch Geld gezählt. Bin dann morgens um 3 oder 4 mit einem 5-stelligen Betrag in der Tasche Richtung heimgelaufen und das hat keinen mehr interessiert. Nachher haben wir uns überlegt, das war schon gefährlich auch.
Ah ja, ganz klar. Ja.
Vielleicht früher mal so wie heute. Und 1990 als Zunftmeister, da ist man natürlich schon angespannt. Läuft alles, ist alles in Ordnung und da bist du dann fast froh, wenn es vorbei ist. Wenn du einfach siehst, ja, es läuft und wenn es läuft, da kann man nichts mehr ändern. Es läuft dann einfach. Ob es gut läuft oder schlecht läuft, das hat man nicht mehr in der Hand. Und da ist man dann am Abend, wenn alle Gäste wieder zu Hause sind, wohlbehalten zu Hause sind, ist man dann froh, wenn alles glatt gegangen ist.
Das glaube ich.
Und man freut sich dann, wenn später der Schreiber kommt von Zünft und sie bedankt sich und für die Gastfreundschaft der Wilflinger und. Da haben wir dann auch, da freut man sich dann auch.
Ganz klar. Und wie hast du dann so die restlichen Narrentreffen nach deiner aktiven Zeit miterlebt? Also es war ja dann 90, warst du ja dann als Zunftmeister, wie du ja gesagt hast, und 96 hast du dann das Amt weitergegeben. Dann war ja nur 2000 und 2010 haben wir ja dann nur Narretreffe gehabt. Wie hast du die dann noch miterlebt?
Na gut, die habe ich als Gast miterlebt. Ich war ja 2000 war ich noch Ortsvorsteher. Sehr schön, als wenn du keine Verantwortung hast, und ist das toll.
Stimmt, das kommt ja bei dir noch mitunter natürlich noch dazu. Du warst ja in deiner Zeit als Zunftmeister, hast ja in Anführungszeichen Doppelbelastung ja noch gehabt, gell? Also nebenberuflich. Ja, da warst du ja nur ehrenamtlich Ortsvorsteher und Zunftmeister. Das sind natürlich auch noch Wahnsinn, dass du das so gestemmt hast dann noch. Ich ja, glaube, ich würde es gar nicht schaffen.
Ja, na gut, es ist, wie das Leben so spielt. Die Zunftmeister war an für sich nie angedacht zu werden. wo mein Vorgänger, der Konrad Muschal, aufgehört hat, da war irgendwo zum Haus niemand da. Mhm. Also, die haben dann gesagt, ich mache so ein Jahr oder zwei Jahre als Übergang, bis wir ihn gefunden haben. Und dieser Zeit ist halt so lang geworden.
Das sind halt aus zwei Jahren 13 Jahre geworden.
Ist so lange.
Ja, toll. Und auch wirklich ziehe ich den Hut davon, von der Leistung so lang an vorderster Front. Und man hat ja auch, als ich dich vorher vorgestellt habe, hat man ja gesehen, eigentlich seitdem du im Zunftrat warst, hast du irgendein Amt inne gehabt. Also warst du ja nicht bloß Zunftrat, sondern von 76 Jahren dann eben Schriftführer, Kassier, Zunftmeister. Du warst quasi immer an vorderster Front im geschäftsführenden Vorstand mit drin. Und das ist natürlich auch wirklich eine Hochachtung von der Leistung. Ja. Ja, Siegfried, wir haben ja jetzt einiges gehört, was die Zunft so noch gemacht hat, was jetzt Narretreffe angeht, Narrebrunnen, Zunftstube, so einfach so die Projekte. Aber wenn du die Wilflinger Narrezunft beschreiben müsstest in einem Satz oder in drei Worten, wie würdest du das machen?
Es ist sicherlich einfach. Ich würde so sagen, es ist traditionsbewusst. Es ist toll, wie die Fasnacht von Generation zu Generation weitergegeben wird. Nehmt das Gersten wieder, das tolle Beispiel, weil Gersten ja der Schmutzige war, wie das toll war auf der Straße mit doch 60 Narren, darf man ruhig sagen. Und das finde ich bei uns doch eine gewisse Einmaligkeit. Dann einmalig sicherlich sind unsere Schellnauer Teufel und jeder gefallen seine Figuren, aber den Schellnauer oder den Teufel in seiner Art sieht man nirgends. Strohbär ist aber Einzelfigur, die sicherlich da und dort läuft. Das, jedem Narr gefällt der Strohbär und unser gefällt unser und gut.
Ja.
Und dann ist natürlich auch das wirklich, wenn ich einfach sagen will, das jahrelange, jahrzehntelange, es ist einfach bei uns eine Fasnacht, die gewachsen ist, die seit vielen Jahren gibt. Und mir ist da, ich habe das mal irgendwo noch rausgegraben, das will ich einfach mal am Schluss dazu sagen.
Gerne.
Da gibt's ein Buch, Mythologie, Sagen und Geschichten der Hohenzollerischen Lande, verfasst von einem gewissen Ludwig Eidler aus Hechingen.
Okay.
1828 bis 1892 hat er gelebt. Und der schreibt, es deutet darauf hin, dass die Fassler in diesem am Fuße der Westalp gelegenen Dorf etwas altüberliefertes ist. Zur Fasnachtzeit gehen die Narren in eigentümlichen Kostümen und mit Holzlarven durch die Straßen, machen Jux, verteilen sich in Wirtschaften und Privathäusern, um aufzusagen. Der grobe Unfugsparagraf, der ansonsten streng gehandelt wird, fristet nur noch ein kümmerliches Dasein. Gearbeitet wird nur noch das Nötigste. Ich glaube, am letzten Satz hat sich bei uns nichts geändert. Und das ist das Tolle an unserer Fastnet.
Ja. So das Altüberlieferte weiterleben lassen und das auch weitergeben. Ja, super. Siegfried, ein ganz herzliches Dankeschön an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns Antwort auf die Frage zu geben, die wir haben. Und möchte einfach nochmal Dankeschön sagen dafür. Das ist sehr, sehr interessant gewesen, was du uns berichtet hast. In dem Zuge möchten wir dann auch noch auf den letzten Podcast, der am Fasnetz Dienstag rauskommen wird, zum Thema Strohbär und Kranzen hinweisen. Genau, da treffen wir uns mit ehemaligen aus der Strohbärmannschaft und die berichtet uns so, wie es ist, als Strohbär unterwegs zu sein. Und glücklicherweise sind zwei von denen, mit denen wir quatschen, auch noch für die Herstellung unseres Blumenschmuckes unter anderem zuständig oder machen das. Und da freuen wir uns schon richtig drauf, dass wir die auch noch da haben. Und wünschen euch bis dahin alles Gute, bleibe gesund. Nari!
Naro!
Nari!
Naro!
Nari!
Naro! Naro.